Jetzt geht es um Fieber, aber ein weit umfassenderes als die erhöhte Körpertemperatur, die man zum Beispiel bei einer Grippe hat. Es geht um ein Fieber, das die Seele in Wallung bringen kann und das Innere ziehen und zerren. Um das innere Fieber, das ein Symptom für den zwiespältigen Wunsch ist, einen Platz im Leben zu finden und sich doch die Sehnsucht nach ständigem Aufbruch zu bewahren. Fieber 17 nennt die Autorin Felicitas Hoppe diese innere Unruhe der Seele. Fieber 17 heißt auch die Erzählung, die jetzt in ihrem kleinen Buch mitsamt einem Essay über die Erfindung der Kindheit im Dörlemann Verlag erschienen ist. Guten Tag, Felicitas Hoppe.
Guten Tag, hallo.
Warum Fieber 17? Warum 17? Warum nennen Sie dieses Fieber der Seele Fieber 17?
Da muss ich ganz einfach aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Geschichte geht tatsächlich auf einen Traum zurück. Und in diesem Traum hält mir jemand die Hand auf die Stirn und sagt, klarer Fall, Fieber 17. Das habe ich mal in meinen Traumnotaten notiert. Normalerweise mache ich keine Literatur aus meinen Träumen. Aber dieses Fieber 17 hat mich so gepackt, dass ich dachte, irgendwann wirst du mal einen Text daraus machen. Und dann kam die Stunde und ich vermute, dass der Traum aus dem Jahr 2017 stammt und dann bin ich einfach bei dieser Zahl geblieben. Man kann die natürlich zahlenmagisch aufladen. Ich habe dann hinterher geguckt, was da der 17 so zugeordnet ist. Das spielt eigentlich keine Rolle. Es könnte auch Fieber 15 sein. Es ist einfach Fieber 17.
Und dieses Fieber 17, das greift die Seele an. Die Seele nennen Sie in Ihrer Erzählung ein übrig gebliebenes kleines Halborgan, das so schlaflos wie ratlos ständig auf Reisen und Wanderschaft ist. Wie meinen Sie das oder was meinen Sie mit Halborgan?
Die Seele hat mich immer interessiert, weil das ja ein sehr geheimnisumwitterter Begriff ist. Und mit der Seele verbinden wir dies und jenes. Andererseits glauben wir, dass wir eigentlich gar keine Seele haben. Und mich hat dieser Zwischenraum interessiert. Und zwar gerade in einer Zeit, in der wir ja vollkommen auf das Physische konzentriert sind und auf das Physische fixiert. Und dass wir auch glauben, wenn wir das Physische reparieren, wäre auch der ganze Rest in Ordnung. Und diese Seele wirkt eigentlich sehr altmodisch. Diese ganze Vorstellung, dass der Körper ja nur ein Gefängnis sei und die Seele darauf warte, irgendwann diesem Körper zu entrinnen, zu entkommen, das würde ja bedeuten, dass der Tod eigentlich der Tag der Freiheit der Seele ist. Da kann sie dann endlich raus. Diesen völlig unterschätzten Aspekt, nämlich dass es Dinge gibt, die wir weder physisch noch eigentlich auch psychisch erfassen können. Also was mit Sehnsüchten zu tun hat, was mit Stimmungen zu tun hat, was natürlich mit Ängsten zu tun hat. Das können wir alles physiologisch zuordnen, aber es bleibt sozusagen ein ungesättigter Rest. Und das ist, was ich die Seele nenne, dieses Halborgan. Das ist natürlich eher ironisch gemeint.
Man sagt ja heute noch, das ist eine gute Seele oder man spricht davon, dass jemand mit Leib und Seele bei der Sache ist. Ansonsten scheint der Begriff irgendwie ins Folkloristische oder ins Historische verschwunden zu sein. Was fehlt uns denn, wenn wir diesen Begriff gar nicht mehr präsent haben?
Das ist ein sehr guter Hinweis, den Sie da bringen, nämlich, dass wir oft vergessen, wie stark dieser Begriff in unserem alltäglichen Sprachgebrauch erhalten geblieben ist. Das noch Vorhandensein des Begriffes ist wie so eine Art Wurmfortsatz und deutet darauf hin, dass es mit diesem Tatbestand oder mit dieser Sache tatsächlich wirklich etwas auf sich hat. Und das ist eben, was ich eben diesen ungesättigten Rest nannte. Wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und für sich selber zu erschließen, was für ein Modell eigentlich hinter dieser Sache steht. Ganz zu schweigen von Konzepten wie einer Seelenwanderung. Also auch die Vorstellung, dass etwas in uns ist, was sozusagen materiell nicht zu erfassen ist. Darüber könnte man lange sprechen, dem könnte man lange nachgehen. In der Literatur und in der Poesie ist die Seele natürlich nach wie vor hoch im Kurs. Also sie ist natürlich als Begriff auch kitschanfällig, das ist ganz klar.
Es gibt ja noch so alte Traditionen, wenn ein Mensch stirbt, das Fenster aufzumachen, damit die Seele hinausfliegen kann. Glauben Sie, dass die Seele unsterblich ist?
Ja, ich würde sagen, die Seele ist in der Tat unsterblich. Sie ist in dem Sinne unsterblich, indem sie nicht materialisierbar ist. So wie Erinnerungen in gewisser Weise unsterblich sind, so wie Bilder unsterblich sind, so wie Träume. Aber Unsterblichkeit ist eigentlich keine Kategorie, also für etwas, was nicht materialisierbar ist. Aber es bedeutet eben, dass wir mehr sind als nur unsere Hülle. Und die Seele ist eben auch nicht der Geist. Die Seele ist auch nicht durch das Gedankliche zu fassen. Und davon erzählt ja eben dieses Buch auch. Die Seele ist auch ein unruhiges Halborgan. Sie ist in Bewegung und es gibt ja diesen wunderbaren Begriff der Seelenruhe. Ja, ich tue etwas in aller Seelenruhe. In Fieber 17 ist das eigentlich ein bisschen umgekehrt. Die Protagonistin ist ja von einer großen Unruhe geprägt. Vielleicht, weil sie ihrer eigenen Seele hinterher ist. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schillernder Begriff.
In der Erzählung hat die Seele der Erzählerin das Fieber 17 befallen. Und sie versuchte, dem mit einer Kindheitserinnerung beizukommen. Was hat diese Kindheitserinnerung mit dem Fieber 17 zu tun?
Es geht ja hier um die Vorstellung, im Leben an ein Ziel zu kommen oder einen Ruhepol zu finden oder vielleicht die Seelenruhe zu finden, die ich vorhin erwähnt habe. Und in Fieber 17 geht es ja um ein Kind, das sozusagen zwangsverschickt wird, nämlich in eine sogenannte Kinderkur. Und das ist die Initiation. Es tritt sozusagen aus der sicheren Welt seiner Kindheit in die beruhigende Außenwelt ein. Und von da an ist das Kind in Bewegung. Es ist Herausforderungen ausgesetzt, es ist Ängsten ausgesetzt. Es ist eigentlich in einer dauernden Konfrontation mit dieser Außenwelt. Das ist eine Kindheitserinnerung, aber diese Kindheit steht im Grunde stellvertretend für das, wie wir leben. Leben bedeutet Unruhe, Leben bedeutet Gefahr, Leben bedeutet Angst, Leben bedeutet Gewalt. Und dieses Kind in der Geschichte spricht ja immer davon, oder die Erzählerin spricht davon, dass es darum geht, einen Sitz im Leben zu finden. Das bedeutet, irgendwo zur Ruhe zu kommen. Wann das geschehen kann und ob das geschehen kann, das lässt die Geschichte eigentlich offen. Die Frage ist, ist diese unruhige Seele überhaupt zu heilen? Und das steht natürlich für unser Leben insgesamt.
Also dieses Hin und Her, diese Sehnsucht nach Aufbruch und die Angst davor, dann wiederum auch anzukommen, hin und her gerissen zu sein zwischen Heimweh und Fernweh, ist das das Fieber, unter dem die Erzählerin leidet?
Ja, das ist ja ein Fieber, das angeblich in der Familie liegt. Es wird immer darüber gesprochen, dass in der Familie das angelegt ist. Zugleich wird ja die beruhigende Botschaft ausgegeben, dass das Fieber nicht ansteckend ist. Also jeder muss auf seine eigene Weise damit fertig werden. Die Polarität, die Sie erwähnen, nämlich zwischen Fernweh und Heimweh, zwischen der Sehnsucht hinauszugehen und zugleich dem Wunsch, einen Sitz im Leben zu finden, also seine Ruhe zu haben, zwischen diesen Spannungen spielt die Geschichte. Und es gibt keine Antwort darauf, was das Bessere ist, das Unterwegssein oder die Sesshaftigkeit. Die Dinge werden sozusagen ins Verhältnis gesetzt, aber es gibt kein Ziel, das man wirklich erreichen könnte, von dem man dann sagt, hier ist es richtig und hier ist es gut.
Ruhe gibt es nicht bis zum Schluss. Es ist ziemlich anstrengend, oder?
Es ist unglaublich anstrengend, aber es ist genauso anstrengend wie das Leben. Und ich würde sagen, was wäre die Alternative? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es hier natürlich um ein ziemlich schreckliches Kindheitserlebnis geht, also um eine Form von auch Traumatisierung. Und ich glaube, irgendein Erlebnis dieser Art hat eigentlich fast jeder Mensch. Also an einem Punkt, wo es zu einem Bruch kommt. Aber ich komme immer gerne auf meine Heimatstadt Hameln zurück und den Rattenfänger, der die Kinder wegholt. Und diese Geschichte kann man ganz im Sinn von Fieber 17 auf zweierlei Weise interpretieren. Ich kann sagen, die Kinder werden entführt und in eine Fremde gebracht, in der sie vielleicht nicht klarkommen. Also sie werden um ihre Heimat betrogen. Ich kann die Geschichte aber auch umdrehen und sagen, dieser Aufbruch, dieses Entführtwerden aus dem Gewohnten und aus dem Heimatlichen ist die einzige Chance, wirklich das Leben kennenzulernen und auch aus diesem Leben etwas zu machen. Genau dieser Bruch erzeugt die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen und lebendig zu sein. Und lebendig zu sein, um Sie zu zitieren, ist eben verdammt anstrengend.
Oh, the places you'll go. Das ist die Überschrift des kleinen Essays, das auch in Ihrem Buch zu finden ist. Ist ein englischer Titel. Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Was ist das für ein Zitat?
Das ist ein Zitat aus einem Kinderbuch des amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss. Und hier geht es gleichfalls um eine Initiationsgeschichte. Es geht darum, wie ein Kind, ein junger Mensch, ein lebendiges Wesen in die Welt aufbricht und Erfahrungen macht. Und diese Gestalt, dieses Kind ist aufgeladen mit fantastischen Vorstellungen, mit Wünschen, mit Fantasien, alles ausgerichtet auf das Große, was da draußen wartet. Und dann passiert, was immer passiert. Dieser Weg ist natürlich steinig und er ist mit Erfahrungen gepflastert, die nicht immer gut sind. Es sind Prüfungen zu bestehen. Wir haben hier eigentlich die ganz übliche alte Struktur, die wir auch von den Ritterromanen kennen. Also, dass man hinaus ins Leben geht und Abenteuer bestehen muss, um aus diesen dann geprüft und gestärkt hervorzugehen. Ein ganz, ganz klassisches Modell.
In diesem Essay, da durchleuchten oder beleuchten Sie mal Kindheitsgeschichten und Kindergeschichten. Und Sie sagen, dass diese Geschichten keine Geschichten sind, die eigentlich Kinder erzählen, sondern Räume der Identifikation wie der Projektion gleichermaßen, schreiben Sie. Das heißt, wir erfinden diese Kindheitsgeschichten, um uns zu erfinden?
Die Geschichten unserer Kindheit, die erzählen wir in der Regel, wenn wir keine Kinder mehr sind, also wenn wir erwachsen sind. Wenn man mit Kindern spricht, dann erzählen die, wie sie sich vorstellen, später mal zu sein. Und ich glaube, dass in diesem Wiederaufrufen der Kindheit natürlich auch eine bestimmte Sentimentalität steckt. Also auch eine Verherrlichung und eine Beschönigung von Kindheiten und im umgekehrten Sinne natürlich auch eine Überbetonung dessen, wie traumatisierend eine Kindheit sein kann. Kurzum, wenn wir Kindheiten erzählen, ist es nie das, was wir erlebt haben. Aber das ist ja eine Plattitüde, das betrifft Literatur insgesamt. Ich bringe ja zwei Modelle. Es gibt den berühmten Peter Pan. Dieser Junge, der niemals erwachsen werden will, das halte ich für eine typische Erwachsenenfantasie. Während wir im Gegensatz dazu Pinocchio haben, der davon träumt, ein richtiger Junge zu werden, das ist eigentlich eine Kinderfantasie. Wenn ich einmal groß bin und ich möchte groß sein, ich möchte vollwertig sein, ich möchte dazugehören. Und dieses auf die Kindheit sich zu konzentrieren, wie gesagt, das ist eine Erwachsenenfantasie.
Also Kinder blicken immer nach vorn und Erwachsene blicken eher zurück. Das machen Kinder nicht, sondern die malen sich eher die Zukunft aus. Dann entspricht das eher so dem kindlichen Denken. Sie zitieren in diesem Zusammenhang Ihre Mutter, die von nachösterlicher Interpretation gesprochen hat, wenn sie meinte, dass wir eigentlich ständig dabei sind, die Welt immer wieder von vorn zu interpretieren. Das machen wir Erwachsene dann aber wiederum.
Ich liebe diesen Satz, Original, O-Ton, meine Mutter. Und immer wenn wir irgendwie spekulativ sagten, naja, das war aber so und so und so. Ich nenne das ja auch eine Erinnerungskonkurrenz. Also bei uns zu Hause wurde dann ständig darüber diskutiert, wie war das wirklich? Und für den einen war es so und für den anderen war es so. Und dann unterbrach meine Mutter immer sehr rigoros mit diesem Satz, Schluss jetzt, das ist doch alles bloß nachösterliche Interpretation. So nach dem Motto, wenn ich sowieso weiß, er ist auferstanden, dann habe ich leicht reden im Betrachten dessen, was davor war. Also wir gehen sozusagen von einer Prämisse aus, die wir erst hinterher wissen können. Und das ist wunderbar. Es spricht ja überhaupt nicht dagegen, Kindheiten zu erzählen, Kindheitsgeschichten. Davon kann man gar nicht genug bekommen. Aber man muss um diese Relativität wissen. Und wir bedienen ja im Grunde, indem wir davon erzählen, auch unsere eigenen Wünsche.
Unsere Wünsche. Und wenn wir erzählen, dann sind wir auch immer dabei, uns eine Geschichte über diese Kindheit oder über uns selbst zu erfinden, die unter Umständen viel wichtiger ist als die Wirklichkeit, der wir sowieso nicht beikommen können, oder?
Naja, wir sind ja umzingelt von Biografien, von Autobiografien, also von Lebenserzählungen. Und die klassischen Lebenserzählungen beginnen eigentlich immer mit der Kindheitsgeschichte. Und ich glaube, das ist einfach ein Urtrieb des Erzählens, dass wir versuchen, diesen Kreis zu schließen. Also wir denken uns das Leben ja natürlich gerne im bildungsbürgerlichen Sinne als ein Erziehungsprogramm, wo wir uns zum Höheren und Besseren entwickeln. Ich sehe das eher kreisförmig. Am Ende kommen die meisten Menschen und viele, die Geschichten erzählen, eigentlich auf diesen Punkt ihrer Kindheit zurück. Und sie versuchen auch, an Dinge zu kommen, die ihnen verloren gegangen zu sein scheinen. Wobei wir natürlich sehr klar unterscheiden müssen. Es gibt äußerst unterschiedliche Formen der Kindheit, aber interessanterweise sind die Erzählformen von Kindheit alle einander sehr ähnlich. Und was wir nicht vergessen dürfen, es gibt Menschen, die haben ihre Kindheitsgeschichte nie erzählt. Die können keine Kindheitsgeschichten erzählen oder sie haben gar keine Kindheiten. Das ist ja auch ein Thema des Essays. Also unsere Vorstellung von Kindheit, die ist ja eigentlich jung. Also es gibt in früheren Zeiten, also wann datieren wir sozusagen den Beginn der Kindheit oder die Vorstellung, dass es überhaupt Kindheiten gibt oder dass die Kindheit schützenswert wäre. Oder das trifft ja auf sehr viele Kinderleben in der Geschichte überhaupt nicht zu.
Also eigentlich eine bürgerliche Erfindung. Erst seit dem bürgerlichen Zeitalter gibt es diese Kindheit, so wie wir sie heute kennen und so wie wir auch heute über die Kindheit reden oder sie auch erfinden. Sie sagten das ja bereits, wenn wir im Familienkreis zusammensitzen und jeder erzählt ein Erlebnis, das womöglich so passiert ist von einem Ausflug, dann hat man unter Umständen 6 verschiedene Geschichten, die da erzählt werden. Das ist ja immer das Spannende, wenn man diese Geschichten übereinander legt. Im Grunde sind wir, ich sage das mal despektierlich, auch alle so ein bisschen Spinner, die sich mit unseren Erzählungen über uns selbst behaupten und über Wasser halten.
Alles, was ich über mich erzähle oder erzählen kann, das konstituiert mich und damit setze ich mich von anderen ab oder mit anderen in ein Verhältnis. Also wem diese Möglichkeiten nicht gegeben sind, der hat es natürlich schwer. Aber diese Varianten, also nehmen Sie jetzt zum Beispiel Fieber 17, wo es um die Kinderverschickung geht, also Kinder, die Asthma haben oder Ekzeme, wie in meinem Fall, die man dann ans Meer schickt. Eine solche Geschichte haben sehr viele erlebt. Ich habe jetzt speziell auf diesen Text unglaublich viele Kommentare von Leserinnen und Lesern bekommen und sehr, sehr unterschiedlicher Natur. Das Identifikationspotenzial ist groß, weil viele etwas Ähnliches erlebt haben. Die Bewertung dagegen ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sogar Leute, die mir gewissermaßen meine Erfahrung, die dort geschilderte, absprechen, weil sie sagen, das stimmt nicht, so war das nicht. Ich war auch in der Kinderkur und das war ganz toll.
Also das kann natürlich dann auch spalten, nicht? Das erleben wir auch bei Schulzeiten, die wir uns einander erzählen. Jemand hat das als ganz furchtbar erfunden, der andere hat das als großartigste Zeit seines Lebens in dieser Schule mit diesem Lehrer empfunden, unter der der andere wiederum furchtbar gelitten hat. Wenn wir das so übereinander legen und miteinander umgehen, und hat das auch eine Moral oder ist das moralfrei?
Also ich denke, da muss man vorsichtig sein. Natürlich platzieren wir uns immer auch moralisch, wenn wir erzählen, aber für mich, die ich ja eine professionelle Erzählerin bin, ist ganz wichtig, diese Relativität der Geschichten im Hinterkopf zu behalten. Ich würde mich nie mit jemandem über Erinnerungen streiten oder wenn jemand sagt, also eigentlich ist das da ja alles ganz toll, dann kann ich nur sagen, daran können wir sehen, wie unterschiedlich wir unsere jeweiligen Erfahrungen machen, beziehungsweise wie sehr stark die sich voneinander unterscheiden. Und das würde ich immer wieder betonen. Das Erzählen und das Miteinander Erfahrungen teilen ist immer gut und ist immer fruchtbar und immer wunderbar, wenn wir im Kopf behalten, dass jeder seine eigene Perspektive auf die Dinge hat und dass es nicht eine einzige wahre Empfindung oder ein Erlebnis gibt, was sozusagen repräsentativ für alle stehen kann. Und deshalb kann uns das Erzählen unserer Kindheitsgeschichte auch niemand abnehmen. Wir müssen es selbst tun. Ich war immer ein bisschen überkreuzt mit der Vorstellung, sagen zu können, gebe jemandem eine Stimme oder dass man sagt, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das erzähle ich jetzt mal. Erfahrungen sind hoch individuell und deshalb ist es wichtig, dass für das Erzählen von möglichst vielen Erfahrungen Raum da ist. Das ist das A und O.
Und wir dem anderen natürlich die Freiheit lassen, das heißt, ihm in unserer Erzählung nicht eine Rolle zu schreiben, die ihn auf eine bestimmte Weise fixiert und die dann wiederum auch eine Auswirkung auf das Verhältnis zu dem anderen haben. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein auch, oder?
Da muss man extrem vorsichtig sein und man muss, um auf die Literatur zurückzukommen, auch vorsichtig sein in der Wahl seiner Mittel. Es gibt so bestimmte Muster, es gibt bestimmte Raster, es gibt bestimmte Formate, in denen man Geschichten erzählt und dadurch werden diese Geschichten einander dann immer ähnlicher. Und eine eigene sprachliche Form zu finden, in der die Geschichte gut aufgehoben ist und in der sie sich entfalten kann, das ist eigentlich die Schwierigkeit des Schreibens und die Schwierigkeit des Erzählens. Und das war das, was mich interessiert hat an der Fieber-17-Geschichte, die unheimlich klischeeanfällig ist. Ja, also so eine Geschichte kann man wahnsinnig rührselig erzählen, so wie ich sie zu Hause auch immer meinen Eltern erzählt habe, um sie ein bisschen zu ärgern, weil sie mich da hingeschickt haben. Ja, also da kann man alle Register ziehen. Aber das auszudifferenzieren und zu sagen, was passiert da eigentlich, wie vielschichtig sind diese Erfahrungen, das ist das Spannende, wenn man versucht, dem eine literarische Form zu geben.
Eine Frage, gestatten Sie mir noch, Sie schreiben, dass das Paradies ein literarisches Antidepressivum ist. Wie ist das gemeint?
Also ich glaube ja, dass die Fehlbarkeit und die Unvollkommenheit des menschlichen Lebens uns dazu bringt, uns ein anderes Leben vorzustellen. Und da ist das Paradies sozusagen eine Form von heiler Welt, von einem Schutzraum, von einem Sonderraum. Und wenn man sich in diesem Raum aufhält, erzählend und schreibend, dann geht es einem besser. Und das ist wohl das, was ich hier als literarisches Antidepressivum bezeichne. Wir können unserem Unglück und den Bedrohungen und unseren Stimmungen und Beschwernissen ja nur dadurch begegnen. Entkommen können wir ihnen sowieso nicht, aber wir können ihnen eigentlich nur dadurch begegnen, dass wir diese Welt erzählend überschreiten und dann in der Erzählung einen anderen Raum öffnen. Das ist für mich das Prinzip, das Fenster zu öffnen und hinauszuschauen in diesen Garten, den ich natürlich nicht sehen kann, den ich vielleicht nur ahnen kann, den kann ich aber literarisch bebauen und einrichten. Und ich richte dieses Paradies ja erzählend selber ein. So wie auch das Kind in Fieber 17 am Ende ja erwachsen wird und die Richtung wechselt und eben nicht zurück an den Ort des Schreckens fährt, sondern an einen anderen Ort und sich da auf die Suche macht nach etwas, was vielleicht mit Glück zu tun haben könnte. Ob es das Paradies ist, weiß ich nicht. Es ist ja auch gar nicht so entscheidend, ob es das Paradies gibt, sondern entscheidend ist, dass wir es uns vorstellen können. Dass wir es uns vorstellen können, und zwar jeder auf seine Weise. Und ich bin sicher, wenn man Menschen befragte, was ist für dich das Paradies, würden wir genauso viele Antworten bekommen wie auf die Frage, was ist die Hölle? Und diese Vorstellungskraft, das ist natürlich etwas genuin Künstlerisches. Das ist, was uns über diese Welt hinaushebt und woanders verankert.
Deshalb brauchen wir unbedingt das Paradies und möchten niemals darauf verzichten. Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Mit der Schriftstellerin habe ich über die Erfindung der Kindheit, über nachösterliche Interpretationen und über die Seele gesprochen. Fieber 17, so heißt das wunderbare kleine Büchlein mit der gleichnamigen Erzählung und mit einem Essay über Kindheitsträume, die immer auch Erwachsenenträume sind. Fieber 17 ist im Dörlemann Verlag erschienen. Das Buch hat 96 Seiten und kostet 15 €. Vielen Dank.